Unser Leben ist geprägt von ganz vielen Begegnungen. Und vermutlich sind ganz viele hier jetzt in Gedanken bei Begegnungen, die ihr mit Robin hattet. Und wenn es so ist, dann ist das völlig in Ordnung. Jeder von uns hat vielleicht gerade ein ganz unterschiedliches Bedürfnis. Der eine möchte seinen Gedanken nachgehen und der andere möchte lieber jetzt der Predigt zuhören. Und für beides ist Raum. Und glaubt mir, jetzt heute hier zu predigen, das fällt mir auch nicht leicht. Aber ich will darauf vertrauen, dass Jesus durch sein Wort zu uns spricht. Ich hatte in der letzten Woche viele Begegnungen mit Menschen und von einer Begegnung möchte ich euch erzählen. Ich war auf der Tagung der Kreisvertrauenspastoren und da sprach ich mit einem Kollegen, der schon im Ruhestand ist, aber diese Funktion noch ausübt in seinem Kreis und er fragte einfach danach, wie es mir geht. Was mich beschäftigt, was mich belastet und was mich herausfordert und ich habe das mit ihm geteilt. Und was mich beeindruckt hat, wie er darauf reagierte und wie viel Mitgefühl er zeigte. Aber dazu am Ende noch mal mehr. Tag ein, Tag aus begegnen wir anderen. Ob in der Familie, zu Hause oder spätestens, wenn wir den Fuß vor die Tür setzen, beim Einkaufen, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind, mit dem Bus, mit der Bahn, auf der Arbeit, wenn wir beim Arzt sitzen, wenn wir jemanden besuchen oder auch hier in der Gemeinde. Begegnungen sind Teil unseres Alltags. Begegnungen sind aber auch nicht immer alle gleich. Gerade im Vorfeld jetzt dieser heutigen Bundestagswahl haben wir das so extrem gespürt. Gerade wenn Menschen aufeinandertreffen, die so unterschiedlich ticken, die gegensätzliche Meinungen haben und nicht jede Form von Begegnung fördert das Miteinander und die Verbundenheit untereinander. Martin Buber, der österreich-jüdische Religionsphilosoph, hat gesagt, alles Wirkliche im Leben ist Begegnung. Alles Wirkliche im Leben ist Begegnung. Und diese Aussage, die gilt für alle Menschen, gerade auch für uns Menschen, die wir Jesus nachfolgen. Damit auch für uns als Gemeinde. Miteinander Hoffnung leben durch Begegnung. Wir schauen uns an, wieso Gemeinde ihrem Wesen nach Begegnung ist. Wie man auch in schwierigen Zeiten sich begegnen kann und welche Rolle das Gebet dabei spielt. Und wir befinden uns mitten im ersten Brief von Paulus, Silvanus und Timotheus an die junge Gemeinde in Thessalonich. Und ich lese den ersten Abschnitt der Predigt heute vor, 1. Thessalonicher 2, 17 bis 20. Wenn du eine Bibel dabei hast oder das in deiner Bibel-App nachschlagen willst, dann lies gerne mit. Brüder und Schwestern, wir wurden von euch getrennt und wie Waisen zurückgelassen. Das war zwar nur für eine kurze Zeit, es war auch nur räumlich und betraf nicht das Herz. Aber gerade deshalb suchen wir umso dringender nach einer Möglichkeit, euch wiederzusehen. Wir hatten die feste Absicht, euch zu treffen. Ich, Paulus, habe es mehr als einmal versucht, aber der Satan hat uns daran gehindert. Wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Und wer sonst ist unser Siegeskranz, auf den wir stolz sein können, wenn unser Herr Jesus wiederkommt? Ihr seid doch unser Ruhmesglanz und unsere Freude. Diese Zeilen, die triefen förmlich danach, dass Paulus und seine Mitstreiter sich danach sehnen, endlich wieder zu diesen Christen in der jungen Gemeinde in Thessalonich zurückzukommen, wieder bei ihnen zu sein. Sie wünschen sich nichts lieber, als mit ihnen zusammen zu sein. Und ich finde das beeindruckend. Die drei kannten die Leute in Thessalonich ja gar nicht so lange. Sie waren circa 1 bis 2 Monate dort. Sie haben von Jesus weitererzählt, sie haben Kontakte geknüpft, hatten viele Begegnungen mit den Menschen dort. Menschen, die vorher irgendwelche Götzen und Götter angebetet haben. Und sie durften erleben, wie sich durch die Begegnung mit einzelnen Menschen dort etwas veränderte. Es fanden nicht nur oberflächliche Gespräche statt. Die Menschen ließen die drei an ihr Herz. Sie erkannten, dass Gott an ihnen persönlich interessiert ist. Dass Jesus auch für sie in diese Welt gekommen war und ihnen die Begegnung mit dem Vater im Himmel möglich macht. Und so entstand dort in Thessalonich diese kleine, junge Gemeinde. Das war ein Wunder. Gott hat die Herzen dieser Menschen in so kurzer Zeit berührt, dass sie jetzt lernten und sich darauf einließen, nach Gottes Maßstäben zu leben. Und wir spüren hier etwas von dem Schmerz, den Paulus in sich trägt, weil sie diese Stadt verlassen mussten. Und die Anfeindungen durch die Juden, die nicht an Jesus glauben wollten, die waren einfach zu massiv. Und er fühlt sich wie ein Vater, der getrennt ist von seinen Kindern. Ja, er schreibt, im Herzen bin ich nach wie vor mit euch verbunden. Und vielleicht hast du auch schon mal was gesagt, ja, im Herz sind wir miteinander verbunden. Doch diese Verbindung im Herzen allein macht Gemeinde nicht aus. Es gehört wesenhaft zur Gemeinde, diese persönliche Begegnung, so wie wir das jetzt auch heute Morgen hier vor Ort haben. Und wir haben das in der Corona-Zeit so schmerzhaft gespürt, dass wir voneinander getrennt waren. Die Möglichkeiten, sich zu treffen, waren begrenzt auf ein Minimum. Und das hat uns als Gemeinde im Kern getroffen und verändert. Es ist großartig, dass wir diese technischen Möglichkeiten haben wie den Livestream und dass du von zu Hause dabei sein kannst. Davon konnten Paulus und Co. nur träumen. Und mit Sicherheit, wenn Paulus damals solche Möglichkeiten gehabt hätte, er hätte das eingesetzt, um die Leute zu schulen, um mit ihnen in Kontakt zu sein. Und trotzdem hätte er alles daran gesetzt, ihnen persönlich wieder zu begegnen. Wir sehen das an seinem festen Entschluss, den er gefasst hatte, die Gemeinde erneut zu besuchen. Und hier steht: Ich, Paulus, habe es mehr als einmal versucht, aber der Satan hat uns daran gehindert. Wie ist das zu verstehen? Er sagt das hier ausdrücklich von sich selbst. Ich habe es mehr als einmal versucht. In Beröa hatte er sich von seinen Gefährten getrennt, um nach Athen zu gehen. Und der erste Zeitpunkt, an dem Paulus meinte, jetzt könne er vielleicht die Reise nach Thessalonich wagen, fällt vielleicht noch in die Zeit in Beröa. Da schien es so, dass sich der Widerstand der Juden gegen ihn beruhigen würde. Der zweite Zeitpunkt wird wohl in die Zeit fallen, als Paulus in Athen auf Nachrichten aus Mazedonien wartete. Wäre ihm gemeldet worden, hey, die Lage in Thessalonich, die hat sich beruhigt. Du kannst jetzt kommen, es besteht keine Gefahr mehr. Dann wäre er sofort hingereist. Aber er musste sich in beiden Situationen eingestehen, dass seine Reise jetzt nutzlos wäre. Er hätte sich nur selbst in Gefahr gebracht und seine Glaubensgeschwister dort in Thessalonich, da es genügend Menschen gab, die Paulus am liebsten tot sehen wollten. Darum sagt er, der Satan habe seine Pläne durchkreuzt. Manchmal fällt es uns vielleicht auch schwer, die persönliche Gemeinschaft zu suchen, in Gemeinschaft zu kommen. Die Frage ist, was hält uns davon ab? Und damit meine ich nicht diejenigen, die alt und krank sind, die aufgrund ihrer äußeren Umstände gar nicht hierher kommen können. Für die ist das ein Segen, dass wir diese technischen Möglichkeiten haben und so trotzdem miteinander verbunden sind. Aber auch heute kann der Teufel, der Satan, uns davon abhalten, die Begegnung mit unseren Glaubensgeschwistern zu suchen. Er will nicht, dass wir uns füreinander interessieren, dass wir tiefe Begegnung von Herz zu Herz erfahren. Vielleicht sind es heute eher die zwischenmenschlichen Dinge, die uns daran hindern, wie Frust, Ärger, Enttäuschung. Ja, und diese Dinge, die können uns tatsächlich davon abhalten, einander zu begegnen. Und deshalb möchte ich aber trotzdem diese Ermutigung aussprechen, an alle, die nicht mehr regelmäßig herkommen, die vielleicht nur von zu Hause aus zuschauen und eigentlich hier sein könnten. Wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, herzukommen, dann tu das. Ja, vielleicht musst du das klärende Gespräch suchen. Ist nicht einfach, aber dann geh diesen Schritt. Vielleicht muss auch irgendwo Vergebung ausgesprochen werden. Ist auch nicht einfach, aber befreit. Und es Begegnung und Gemeinschaft wird dann möglich, wenn wir uns offen und ehrlich begegnen, aufeinander zugehen. Wir haben das hier am Donnerstag erlebt. Wir saßen hier mit einer ganzen Reihe von Mitgliedern zusammen, hier im Kreis, haben miteinander gesprochen, sehr offen über Dinge gesprochen. Und da dürfen auch Konflikte und Baustellen genannt werden. Die können im Miteinander angesprochen werden. Und genau dafür ist Gemeinde auch da. Und es macht einen ganz großen Unterschied, ob wir mit Glaubensgeschwistern hier gemeinsam Gottesdienst feiern, gemeinsam singen, sein Wort hören, einander wahrnehmen, mit und füreinander beten. Nur so erleben wir gemeinsam tiefe Begegnungen innerhalb der Gemeinde. Und für Paulus, das wird in diesem Text auch deutlich, da hat die Begegnung mit der Gemeinde, dass er wieder diese Sehnsucht hat, dahin zu gehen, noch eine viel größere Bedeutung. Im Vers 19 lesen wir das. Wer ist denn unsere Hoffnung und unsere Freude? Wer ist denn unser Siegeskranz, auf den wir stolz sein können, wenn Jesus wiederkommt? Paulus hat die ganz feste Gewissheit in seinem Herzen. Wenn Jesus wiederkommt, hey, dann werde ich auch verbunden sein mit den Leuten in Thessalonich, die zum Glauben gekommen sind. Das war für ihn gar keine Frage. Er hatte da überhaupt keine Zweifel daran. Und trotz dieser Gewissheit und der Freude über diese Gemeinde sehnt er sich nach der persönlichen Begegnung. Und diese Gewissheit, einander wiederzusehen, wenn Jesus wiederkommt, die dürfen wir auch als Trost für uns heute in Anspruch nehmen. Für uns, die wir um Robin trauern. Wir werden ihn einmal wiedersehen. Wir halten fest, Gemeinde lebt wesentlich von Begegnung. Und das wird auch im zweiten Abschnitt deutlich, den ich mit euch anschauen möchte. Und da geht es darum, wie Begegnung in schwierigen Zeiten möglich sein kann. Ich lese die nächsten Verse aus Kapitel 3, die Verse 1 bis 8. Als wir schließlich nicht mehr aushielten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben. So schickten wir Timotheus. Er ist unser Bruder und Mitarbeiter im Dienst an der guten Nachricht von Christus. Er sollte euch stärken und im Glauben ermutigen. Denn niemand soll durch die gegenwärtige Verfolgung im Glauben verunsichert werden. Ihr wisst doch selbst, dass sie uns auferlegt ist. Denn schon als wir bei euch waren, haben wir euch vorausgesagt, dass man uns verfolgen wird. Und wie ihr wisst, ist es genauso gekommen. Darum hielt ich es auch nicht länger aus und schickte Timotheus zu euch. Ich wollte mich vergewissern, wie es um euren Glauben steht. Denn ich war besorgt, dass der Versucher, gemeint ist Satan, euch auf die Probe stellt. Dann wäre unsere Mühe vergeblich gewesen. Inzwischen ist Timotheus von euch zurückgekehrt. Er hat uns erfreuliche Nachrichten über euren Glauben und eure Liebe gebracht. Außerdem hat er berichtet, dass ihr uns stets in guter Erinnerung habt und euch genauso nach einem Wiedersehen sehnt wie wir. Ihr habt euren Glauben bewahrt, Brüder und Schwestern. Dadurch habt ihr uns in dieser schwierigen Zeit und in aller Verfolgung neuen Mut geschenkt. Ja, wir leben regelrecht auf durch die Gewissheit, dass ihr fest zum Herrn steht. Paulus konnte nicht selbst nach Thessalonich reisen. Und wie heißt es im Sprichwort, besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Er steckte nicht den Kopf in den Sand, sondern tat, was möglich war. Er schickte Timotheus. Dieser stand nicht auf der Fahndungsliste der fanatischen Juden, die Paulus ja an den Kragen wollten. Auf diese Weise bekam Paulus indirekt Anteil daran, wie es den jungen Gläubigen in Thessalonich ging. Timotheus war zwar noch jung, aber wird von Paulus hier als Bruder und Mitarbeiter Gottes im Dienst an der guten Nachricht von Christus bezeichnet. Timotheus tat das, was Paulus ein Herzensanliegen war. Er stärkte die Christen dort in ihrem Glauben. Er wollte sich vergewissern, wie sie als Frischlinge im Glauben mit den Anfeindungen und Verfolgungen umgehen, denen sie jetzt ausgesetzt waren. Und dass sie ihr Leben unter die gute Herrschaft Jesu gestellt hatten, das blieb nicht unwidersprochen. Diese Jesus-Nachfolger opferten jetzt keinen Göttern mehr. Das war vorgeschrieben im Römischen Reich. Man konnte seine eigene Religion noch haben, aber man musste auch hingehen und dem Kaiser opfern. Das taten sie nicht mehr. Und diejenigen, die vorher Juden waren und Jesus angenommen hatten, die bekamen Druck von der Synagoge, die es dort gab. Die Christen mussten lernen, ihren Alltag neu zu strukturieren. Die trafen sich sicher irgendwo in den Häusern zum Gebet und um sich in Erinnerung zu rufen, hey, was haben uns denn Paulus, Timotheus und Silvanus alles gelehrt über Jesus? Was heißt es denn ganz konkret, Jesus nachzufolgen? Was haben sie uns von Jesus gesagt? Aber sie hatten keine Bibel. Ja, sie hatten, in der Synagoge gab es die Schriftrollen vom Alten Testament, aber wir wissen nicht, ob sie da noch Zugang zu hatten. Die Freude der Christen war riesig, als Timotheus dort eintraf. Und Timotheus berichtet davon, dass die Gläubigen dort alles in Erinnerung behalten hatten, was sie gelehrt worden waren. Die hatten noch ein richtig gutes Gedächtnis. Das ist beeindruckend. Gemeinde lebt von der Begegnung untereinander, auch in schwierigen Zeiten. Wie das ganz praktisch aussieht, möchte ich aus einem Beispiel aus China deutlich machen. In China leben viele Christen und viele davon in Hauskirchen, in der Untergrundkirche. Und in China ist es nicht so einfach, Christ zu sein. Es gibt zwar eine staatlich anerkannte Kirche, die Dreiselbstkirche, die ist aber registriert. Und da müssen zum Beispiel Bilder aufgehängt werden vom chinesischen Präsidenten. Die Predigten werden von der Partei kontrolliert. Also es ist keine wirkliche Religionsfreiheit da. Und ein chinesischer Christ schreibt dazu, die Regierung hat kein Recht, sich in den Glauben ihrer Bürger oder in die Lehren geistlicher Berufungen, Gottesdienste und Predigten der Kirchen einzumischen. Wir akzeptieren keine Einmischung in die Religionsfreiheit durch das Büro für religiöse Angelegenheiten in einer atheistischen politischen Partei. Wir akzeptieren nicht, dass die Vorstellung, dass sich die Kirche des Herrn einer Verwaltungsabteilung unterwirft. Wir weigern uns, unsere religiösen Angelegenheiten als eine Aufgabe der Regierung zu akzeptieren. Und weiter sagt er, solange sich das nicht ändert, sind wir bereit, in die Fußstapfen der Heiligen zu treten. Und an der Position der Hauskirche festzuhalten, und zwar bis zum Tod. Einerseits gehorchen wir der allgemeinen und legitimen Regierung und respektieren die Macht ihres Schwertes. Andererseits werden wir durch gewaltlosen zivilen Ungehorsam das Wort predigen, zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Menschen können in Ketten gelegt werden, aber das Evangelium kann nicht gebunden werden. Ihr seht hier zwei prominente Vertreter der Hauskirchenbewegung, die schon nicht mehr leben, aber die sich Zeit ihres Lebens teilweise mit, der eine saß über 20 Jahre im Gefängnis deswegen, sich dafür eingesetzt haben. An unseren Glaubensgeschwistern in China, wie auch in dem Brief hier von Paulus an die Thessalonicher, sehen wir, was es selbst in Schwierigkeiten bedeutet, Hoffnung miteinander zu leben durch Begegnung. Wir sind als Gemeinde keiner Verfolgung ausgesetzt. Wir genießen Religionsfreiheit in Deutschland. Wir müssen uns nicht heimlich in Hauskirchen treffen, brauchen keine Angst zu haben, dass uns die Bibeln weggenommen werden dass wir eingesperrt werden oder Schlimmeres. Und trotzdem brauchen wir einen gefestigten Glauben. Und dieser wächst durch die Beschäftigung mit der Bibel, aber auch durch den Austausch und das Gespräch mit unseren Glaubensgeschwistern in der Gemeinde, ob zu zweit, ob in einer Kleingruppe oder auch hier im Gottesdienst. Wir sind aufgefordert, gemeinsam Jesus nachzufolgen und nach seinem Willen zu fragen. Und hierbei brauchen wir die gegenseitige Ermutigung und Ermahnung. Und die Bereitschaft, das zu tun, was wir bereits erkannt haben aus Gottes Wort, selbst wenn es uns schwerfällt. Da, wo wir einander offen, ehrlich und in der Tiefe begegnen, da erleben wir echte Gemeinschaft. Da spüren wir etwas von dem Leben, wo Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, ich bin gekommen, um Leben in der Fülle zu geben. Und die Begegnung untereinander ist hierfür ein Schlüssel in der Gemeinde. In den letzten Versen lesen wir davon, welche Rolle das Gebet hierbei spielt. Ich lese uns diese Verse vor. Wir können Gott nur für euch danken. Wie können wir Gott nur für euch danken? Zu groß ist die Freude, die ihr uns vor ihm bereitet. Tag und Nacht bitten wir von ganzem Herzen, dass wir euch von Angesicht zu Angesicht wiedersehen. Da ist es schon wieder. Denn wir wollen euch noch all das geben, was an eurem Glauben noch fehlt. Wir bitten Gott, unseren Vater und unseren Herrn Jesus Christus, dass unser Weg uns zu euch führt. Der Herr lasse eure Liebe zueinander und zu allen Menschen über jedes Maß hinaus wachsen. Sie soll so groß werden wie unsere Liebe zu euch. Der Herr stärke eure Herzen, damit ihr untadelig und heilig seid. So könnt ihr dann, wenn dann vor unserem Gott und Vater treten und seid bereit für den Tag, an dem unser Herr Jesus mit all seinen Engeln wiederkommt. Amen. Das ist ein langes Gebet, was wir hier finden. Und da ist, obwohl der Brief noch nicht zu Ende ist, spricht Paulus hier mittendrin ein Amen, ein So sei es. Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Dieser bekannte Satz von Johannes Hartl, dem Gründer des Gebetshaus Augsburg, der beschreibt so den Kern von das, was wir im ersten Thessalonicher Brief finden. Paulus ist ein Mann des Gebets und er betet wirklich jeden Tag. Er trägt seine Anliegen vor Gott. Er weiß, Gebet ist vielleicht nicht alles. Man muss auch arbeiten, man muss auch unterwegs sein, man muss auch etwas tun. Aber ohne Gebet ist alles nichts, es führt zu nichts. Paulus betet wie ein Weltmeister. Er weiß, so halte ich Verbindung mit den Thessalonichern und zu den vielen anderen Gemeinden, die später dann noch dazukamen. Zu einem späteren Zeitpunkt sitzt er im Gefängnis, da hat er viel Zeit zum Beten. Zu diesem Zeitpunkt ist er in Korinth, der ist schon wieder dabei und gründet Gemeinde und erzählt Menschen von Jesus. Und den Rest der Zeit verbringt er mit seinem Team im Gebet. Warum im Team? Weil es hier immer wieder heißt, wir wissen gar nicht, wie wir für euch danken sollen. Wir beten, wir danken, wir bitten. Gebet ist Teamwork, ist Gemeinschaft und miteinander vor Gott kommen. Und Paulus sagt, Gott zu danken, das erfüllt uns mit tiefer Freude. Ist das nicht herrlich, wenn die Arbeit im Reich Gottes und das, was du erleben kannst, auch an Frucht im Reich Gottes, dass dich das so mit Freude erfüllt und dich sozusagen ins Gebet treibt? Sie beten aber nicht nur voller Freude, sondern sie bitten auch inständig darum, dass Gott an ihnen wirkt. Ja, sie möchten sich wiedersehen. Das ist so dieses ganz große Thema, was diesen Brief durchzieht, schon von Beginn an. Wir haben das schon im ersten Punkt gesehen. Er hatte so eine Sehnsucht nach den Menschen. Wie genial. Und gleichzeitig hat er noch so einen Add-on, vielleicht könnte man sagen einen Hintergedanken, aber ganz positiv. Ich möchte euch wiedersehen, um euch in den Punkten weiterzuhelfen, wo es euch noch an etwas in eurem Glauben fehlt. denkst, hä? Klingt vielleicht ein bisschen komisch formuliert. In den ersten beiden Kapiteln wird schon deutlich, dass Paulus die Thessalonicher lobt, dass er sagt, hey, ihr seid ein Vorbild im Glauben und in der Liebe. Und jetzt sagt Paulus im Kern des Briefes, hey, aber bleibt nicht stehen. Ihr seid doch gerade am Anfang. Ihr seid gut unterwegs. Aber du kannst immer noch etwas dazulernen. Da gibt es immer noch etwas zu verstehen und zu ergreifen und in der Tiefe mehr zu erfassen, was es heißt, Jesus zu folgen. Du kannst da noch tiefer einsteigen im Glauben. Du kannst doch eine tiefere Liebe bekommen zu Gott und zu allen anderen Menschen. Und er schreibt es so, ja, sie beten darum, dass ihre Liebe überströmend ist, dass sie überfließt, ja, dass sie gar nicht aufhört zu sprudeln. Also noch mehr Liebe. Man könnte also sagen, es ist schon einiges an Liebe da, aber es gibt noch mehr. Es gibt noch ein größeres, ein höheres Maß an Liebe zueinander und zu allen Menschen. Wie genial, dass sie mit ihrer Liebe dass diese Liebe reicht für alle anderen Menschen, die in Thessalonich leben. Und dass sie auch noch Jesus kennenlernen und auf uns übertragen, dass unsere Liebe nicht nur füreinander reicht, sondern für alle Menschen, die hier an diesem Ort leben oder da, wo wir unser Zuhause haben, dass dafür diese Liebe reicht. Was bedeutet das für uns als Gemeinde? Wir können von Paulus und seinen Mitstreitern uns neu anstecken lassen für das Gebet. Sie lieben Gemeinde und deshalb beten sie. Gebet schafft Verbundenheit. Und deshalb brauchen wir hier bei uns auch dieses gemeinsame Gebet. Das Gebet füreinander, gerade jetzt in dieser Ausnahmesituation durch Robins Tod. Und gleichzeitig zeigt es geht nicht nur um uns. Es geht darum, dass die Liebe zu Gott wächst und die Liebe zueinander. Ja, Gemeinde lebt wesentlich von Begegnung. Hier ist ein Ort, an dem wir einander begegnen können. Und das Gebäude ist dafür Mittel zum Zweck. Ja, und wie es genutzt wird, das liegt an uns, ob wir es nutzen als Raum für Begegnung. Im Großen wie im Kleinen. Es geht um die persönliche Begegnung und die ist bei so vielen Menschen, da kann nicht jeder mit jedem sich intensiv begegnen. Da braucht es unterschiedliche Formate. Aber jeder von uns ist eingeladen, seinen Teil dazu beizutragen, dass wir einander begegnen. Und ich wünsche uns allen daher eine ganz neue Sehnsucht nach dieser Begegnung. Und vor allem immer wieder neu die Erfahrung, wie Jesus uns hier tiefe Begegnungen schenkt. Und Begegnung ist selbst dann möglich, wenn es richtig hart auf hart kommt, wenn die Zeiten schwer sind. Und da brauchen wir manchmal auch kreative Wege, um beieinander zu bleiben und Begegnung zu ermöglichen. Und gleichzeitig die Entschlossenheit, diese Wege auch zu suchen und zu gehen. Und Gebet schafft Verbundenheit. Ich habe euch erzählt am Anfang von der Begegnung, die ich diese Woche hatte. Und dass ich beeindruckt war, wie mein Gegenüber auf das, was ich ihm sagte, reagierte. Jetzt zur Auflösung. Er bot an, für mich zu beten. Und ich nahm das gerne an. Und ich empfand diesen Moment als so kostbar und wertvoll. Es war ein heiliger Moment. Lasst uns Jesus bitten, dass wir als Gemeinde hier so ein Ort sind, an dem wir miteinander Hoffnung leben und viele Menschen solche Begegnungen erleben. Amen. Auf die Predigt mit einem gemeinsamen Lied, diesem Lied, was, denke ich, fast jeder hier kennt. Gut, dass wir einander haben. Gut, dass wir einander sehen. Lade euch ein, dazu aufzustehen.